Deutschlandfunk. Lesezeit.
Am Mikrofon Jan Drees. Ich begrüße Sie zu einer vorweihnachtlichen Lesung mit Charlotte Gneuß, 1992 in Ludwigsburg geboren und seit Wochen im Diskurs mit ihrem umfeierten Debütroman Gittersee, der bereits mit dem Literaturpreis der Jürgen-Ponto-Stiftung, mit dem Aspekte-Literaturpreis ausgezeichnet worden ist und auf unserer DLF-Auswahlliste der besten 7 war sie auch. Guten Tag, Frau Gneuß.
Guten Tag, danke für die Einladung.
Wenn Sie auf dieses Jahr zurückblicken, wie haben Sie 2023, dieses Jahr Ihres Debüts, erlebt?
Oh, das ist ein ganz schön langes Jahr gewesen. Ich habe das Gefühl, so viele Hoch- und Tiefs in einem Jahr, das habe ich wirklich selten erlebt. Im Frühjahr habe ich ja mit Laura Weber gemeinsam eine Anthologie herausgegeben bei Hansa Berlin. Das war schon ganz spannend. Da ging es um Schwangerschaftsabbrüche und ungewollte Schwangerschaften. Und ich habe die ersten Erfahrungen in der Öffentlichkeit machen dürfen. Und dann jetzt im Herbst eben kam Gittersee raus, mein Debüt. Und ja, das stand dann auf der Longlist zum Deutschen Buchpreis. Und es gab ganz schön viel Debatten auch um das Buch. Und ja, also ich glaube, sowas habe ich noch nie erlebt. Diese ganze Öffentlichkeit kennenzulernen war für mich ein großes Ereignis, das sehr schön war zum einen und zum anderen, aber auch mich emotional sehr bewegt hat.
Sie haben nun exklusiv für den Deutschlandfunk die Erzählung Tüll geschrieben, eine Weihnachtsgeschichte. Es ist der erste literarische Text nach Gittersee. Wie verhält sich dieser Text zu Ihrem Debüt?
Ja, das ist eine gute Frage, inwiefern sich Tüll und Gittersee ähneln oder unterscheiden. Es ist übrigens nicht der erste literarische Text nach Gittersee. Ich habe im Frühjahr bereits einen Roman, einen zweiten, begonnen und der hat eine nochmal ganz andere Sprachlichkeit. Das ist eine sehr viel ältere Person, die zurückblickt. Und jetzt bei Tüll, bei der Weihnachtsgeschichte, habe ich eine etwa 25 Jahre alte Protagonistin, die etwas verspielter ist als Komma in Gittersee. Sie lebt in einer Gegenwartswelt. Ihre Welt sieht anders aus, sieht vielleicht auch etwas bunter aus als die von Komma. Aber am Ende vielleicht gar nicht so unähnlich.
Komma ist die Heldin ihres Romans Gittersee. Das muss man vielleicht dazu sagen. Es gibt bereits einen neuen Roman. Ist dieser bereits fertig? Wird er bald erscheinen?
Nein, er ist noch in Arbeit. Also ich denke, ich brauche noch ein bisschen. Und dann irgendwann im 2 Jahren vielleicht.
Und bis dahin hören wir Ihre Geschichte. Vielen Dank, Charlotte Gneuß. Das Mikrofon gehört Ihnen und Ihrer Geschichte. Tüll, bitte sehr.
Tüll. Zartes, netzartiges Gewebe, häufig als Stoff für Unterröcke und Brautkleider. Tüll ist ein dekorativ luftiger, fester und strapazierfähiger Stoff. Es ist Sonntag, der 24. Dezember, 2 Uhr Nachmittag und ich liege im Bett. Nirgends sonst bin ich mir näher. Von hier aus ist der Tag nicht mehr als weißes Licht hinter einem Vorhang. So ist er mir am liebsten, der kleine Tag, wenn er unauffällig vorbeizieht, ein Rechteck aus Wolken. Solange ich auch hinausstache, es geschieht nichts. Ein ewiges, herrliches Nichts. Dann aber vibriert mein Handy. Vielleicht ist es Göni, vielleicht ist es Momo, es ist meine Mutter. Ich habe eine Tanne gesehen, die hat mich an dich erinnert, ein schmales Immergrün. Ich hätte sie gern mitgenommen, hätte Kerzen dran gesteckt und den ganzen Blunder, aber ich will dich nicht mit einer Säge aus deinem Wald holen. Ich will dir nur sagen, überarbeite dich nicht, hör auf dein Herz. In diesem Jahr sind alle meine Plätzchen verbrannt. Ich vergrabe das Handy unter meinem Kissen. Mutter weiß genau, dass ich arbeite, um später einmal nicht zu enden wie sie. Doch das Handy hört nicht auf zu schnurren. Ich drehe mich zur Seite und das ist ein Fehler. Man darf sich einfach nicht bewegen, man weiß nicht, wohin das führt. Jetzt zum Beispiel spüre ich einen übergroßen Muskelkater am ganzen Körper. Dabei bin ich gestern gar nicht mehr gelaufen als sonst. Im Gegenteil. Ich bin sogar mit dem Taxi nach Hause gefahren. Das erste Mal, dass ich mit dem Taxi nach Hause gefahren bin. Vor dem Einsteigen fragte ich den Taxifahrer, wie viel die Fahrt kosten würde. Er sagte 22 Euro, aber er war ja schon bis aufs Schloss gefahren und also stieg ich ein. Ich erklärte ihm, dass ich sonst nie Taxi fahre, dass es nicht meine Art sei, mich von Fremden durch die Gegend kutschieren zu lassen. Er fragte, ob es mich störe, wenn er das Radio anmache. Das gelbe Licht der Laternen verwandelte die Welt in ein Winterwunderparadies. Im Rückspiegel konnte ich Göni in der Einfahrt stehen sehen. Sie hatte die Hände in den Taschen und wurde mit jedem Meter, den wir uns entfernten, kleiner. Jetzt fällt es mir wieder ein, dass es dieses Bild ist, das mich geweckt hat. Güni mit den Händen in den Taschen und rundherum der gelbe Schnee. Ich muss jetzt schnell aufstehen, das Bild vertreiben, in die Küche gehen und einen Kaffee machen. Überhaupt trinke ich nur Kaffee am Morgen, um einen Plan zu haben, um aufzustehen. In der Küche flucht mein Mitbewohner wegen der Spülmaschine. Sie macht einfach nicht sauber. Er steht mir im Weg, als ich das Kaffeepulver vom Schrank nehmen will, hält mir einen Teller mit Nudelsoßenkruste vors Gesicht und fragt, ob ich mir das mal anschauen könne. Ich bliebe doch über die Feiertage hier. Klar, ich habe jetzt frei, sage ich und schaue mir die Spülmaschine an. Er bemerkt es nicht. Er sagt, danke, Kaffee ist alle, hast du meine Kopfhörer gesehen? Ich habe sie nicht gesehen und er rennt hektisch in sein Zimmer. Nach einer Weile kommt er wieder heraus, er ruft, dass er los muss. Den Zug hat er wahrscheinlich schon verpasst. Er ruft, hab dich ganz doll lieb und schlägt die Tür zu. Ich aber lege mich wieder in mein Bett und schaue in das Rechteck aus Wolken. Wenn ich die Feiertage gearbeitet hätte, wäre das gutes Geld gewesen. Mutter weiß das. Sie rechnet schon damit. Ich sehe, wie sie damit rechnet. Die Briefe stapeln sich auf ihrem Sofa und warten auf mein Weihnachtsgeld. Sie wissen noch nicht, dass sie umsonst warten. Noch weiß es niemand. Eigentlich hat der Abend gestern gut begonnen. Wir hatten eine Weihnachtshochzeit auf dem Schloss. Das große Fest der Liebe. 1001 Gast waren geladen, weil 1001 Nacht. Es sollte divers werden und bunt und weltoffen und groß. Thomas war völlig aus dem Häuschen. Denn die Familie der Braut gehört zur Bonbon-Dynastie. Sie sind seit 1933 marktführend mit einer Art von Karamellbonbon, das auf der Zunge zergeht. Sie haben also erwiesenermaßen einen guten Geschmack. Da wollte Thomas sie nicht enttäuschen. Er hatte Flecken am Hals und war auf diese offizielle Art freundlich, bei der man gleich weiß, dass ein Mensch sich verloren hat. Wir sollten schon 4 Stunden vor der Ankunft des Brautpaares auf dem Schloss sein, für die Einweisung, die Einkleidung, die Maske. Auf Wunsch des Brautpaares hatten wir maßgeschneiderte Kostüme bekommen. Wir sollten individuell wirken und nicht kellnerhaft konformistisch, das sei charakterlos. Jeder von uns sei etwas Besonderes und das würde unsere Kostümierung unterstreichen. In Berlin, erklärte Thomas, hat jede Pizzeria, die etwas auf sich hält, ein Team aus Mitarbeitenden, die aussehen wie die Selbstverwirklichung in Person. Mir hatten sie einen kurzen schwarzen Rock geschneidert und ein enges T-Shirt gegeben, dazu sollte ich goldene Ohrringe tragen und schwarze Stiefel. Mein Outfit begeisterte mich, ich fand mich schön. So würde ich auch privat herumlaufen, versicherte ich der Modedesignerin, als ich aus der Kabine trat. Sie schickte mich in die Maske. Hier saß schon Göni, die wir auf dem Schloss nur Genevieve nennen dürfen. Sie rief mir entgegen, dass sie mir unbedingt etwas erzählen müsse. Die Maskenbildnerin sagte stillhalten, doch ich wusste schon, worum es ging, nämlich um Tinder. Der Lippenstift, den sie mir anmalten, war zu dunkel. Er machte mich alt. Göni fand mich sexy. Sie ließ sich die Nägel in Regenbogenfarben lackieren und erzählte, dass der Typ, mit dem sie ein Match habe, aussähe wie der Bräutigam, der heute bei uns auf dem Schloss seine Hochzeit feiern würde. Sie hatten sich schon geschrieben und waren lose für Mittwoch verabredet. Er schrieb wörtlich, ich bin gerade privat in der Gegend, es wäre toll, dich zu sehen. Wir verglichen seine Tinder-Profilbilder mit denen von Google. Ich stellte ihm sogar einen Freundschaftsantrag auf Instagram, den er ignorierte, vermutlich weil er gerade in diesem Moment seiner Frau das Ja-Wort gab. Dann versammelten wir uns alle für die PowerPoint-Präsentation, bei der Thomas uns noch einmal den Ablauf des Abends schilderte, die 420 wichtigsten Gäste namentlich und mit kurzer Verwandtschafts- und Berufsbiografie vorstellte. Die Gäste hatten wir auch in unserer Mappe. Man hatte uns auch kleine Vokabelkärtchen gemacht und, um das Lernen zu erleichtern, eine Art Memory, auf der einen Seite ein Porträt des Gastes, auf der anderen Seite der Name. Um die Beziehungszugehörigkeit der Personen zueinander spielerisch zu erkunden, war uns auch ein Quartett gegeben worden. Dort konnten wir Familien, Firmeneigentümer, Kulturschaffende und Ex-Freundinnen gegeneinander ausspielen. Göni und ich hatten das nur 1-2 Mal gemacht und jetzt bereuten wir das. Denn vermutlich hätten wir mit Hilfe des Quartettwissens leichter herausfinden können, ob der Bräutigam tatsächlich ihr Tinder-Match war. Thomas fand, wir würden zu viel tuscheln. Wir mussten getrennt sitzen und unsere Handys abgeben. Und dann saß ich neben Bettina, die mir einen Zettel zusteckte, auf dem stand: Glaubst du wirklich, dass der Bräutigam Gönis Match ist? Mir stieg die Sache langsam zu Kopf. Ich versuchte, mich auf mich zu konzentrieren, ging noch einmal im Kopf den Menüplan durch, die Gänge, die Getränke, wiederholte die Biografie, die Thomas sich für mich überlegt hatte. Heute Abend war ich Sabit, 22, klug. Über meine Familie sollte ich nicht sprechen, aber ich könnte durchblicken lassen, dass mein Vater DDR-Dissident gewesen sei, Verfolgte der Staatssicherheit, Opfer des Systems. Und meine Mutter, auch das könnte ich durchblicken lassen, wäre Dopingopfer. Schon in ganz jungen Jahren habe man sie gebrochen, sonst wäre sie jetzt Olympiasiegerin. Das ist doch eine gute Geschichte, sagte Thomas. Oder? Ist die Geschichte nicht toll? Ich sollte auch behaupten, auf dem Schloss zu arbeiten, um mir neben dem Studium ein bisschen Taschengeld zu verdienen. Eigentlich würde ich elektroakustische Komposition studieren. Es war Teil unseres Arbeitsvertrages, dass sich Thomas eine Biografie für uns ausdachte. Früher oder später gerieten wir ja doch in ein privates Gespräch mit den Gästen. »Du bist noch jung«, hatte mir Thomas anfangs erklärt, »sozusagen im Werden. Da kannst du doch niemandem erzählen, dass du nur Kellnerin bist. Das ist doch enttäuschend. Du musst doch noch was anderes tun, etwas Eigentliches, bei dem du dich verwirklichst. Die Gäste wollen sich mit Menschen unterhalten, die eine vielversprechende Zukunft vor sich haben.« Ich sah in den Spiegel und überprüfte die Weisheit meiner Zähne. Ich sah in den Garten. Dort lief ein Mensch. Als mein Großvater ein Kind war, war er hier auf dem Schloss im Kindergarten. Die ganze Dresdner Innenstadt lag in Schutt und Asche und die Sowjets nutzten die königlichen Bauten ringsum als Kindergärten, Schulen und Jugendheime. Doch obwohl ich mich bemühte, sah ich meinen kleinen Großvater nie durch die Gärten oder das Schloss wuseln. Er hat auch nie erzählt, wie die Kindheit hier oben war. Er hat immer nur die Hände auf die Ohren gehalten und Feuer, Feuer gerufen. Und wir haben gesagt, ist gut, Opa, ist gut. Möchtest du noch eine Kartoffel? Einmal war ich mit ihm in der Stadt, da hat er die ganze Zeit irgendwo hingezeigt und gesagt, schau, das gibt es nicht mehr. Jetzt gibt es ihn auch nicht mehr. Plötzlich wurde es laut um mich herum, die PowerPoint-Präsentation war vorbei. Alles rief durcheinander, die Aufregung war so groß, als wären wir alle beim Finale von Germany's Next Topmodel. But just one girl, sagte Heidi, just one girl gonna get a job. Einen Moment lang dachte ich an Mutter, dabei denke ich eigentlich nie an sie, wenn ich nicht mit ihr bin. Der Mensch im Garten war verschwunden. Als wir 3 Stunden später mit dem Sekttablett hinter den Gästen standen, stellte sich Thomas zu mir. Ich solle mich nicht wieder in den Vordergrund reden, ermahnte er mich. Das sei meine letzte Chance. Ich erklärte ihm, dass ich mich nicht nach vorn reden wolle, sondern nur immerzu mit einem Satz den jeweils Vorangegangenen korrigieren wolle, weil ich meinen Worten nicht traue und weil ich nicht wusste, ob mein Gegenüber mich verstand, so dass eben dadurch meine Rede ellenlang werden würde. »Du redest schon wieder ununterbrochen«, antwortete Thomas. »Im Mittelalter hätte man dir die Zunge herausgerissen.« Er lachte, denn das war natürlich ein Witz. Dann gab er mir Ratschläge, sei weder vorlaut noch schüchtern, nicht platt, aber auch nicht zugestelzt, locker, aber nicht lässig. Sei ein Mensch, der sich wohlfühlt, der locker ist, Lockerheit ausstrahlt. Ein Mensch, der sich sicher fühlt, Sicherheit ausstrahlt, Sicherheit und Intelligenz. Ein Mensch, der immer ein bisschen Understatement betreibt. Understatement ist das neue Overstatement. Wer du eigentlich bist, die eigentliche Größe, die schimmert einfach so durch. Er legte mir die Hand auf die Schulter und zog mich an sich. Sein Atem roch nach Moos. »Mach dich locker«, flüsterte er. »Sei einfach du selbst.« Ich nickte, aber eigentlich hatte ich nur Augen für das Brautpaar, das in diesem Moment unelegant aus der Pferdekutsche stieg. Der Bräutigam sah dem Mann auf Gönis Tinder-Profil tatsächlich ähnlich. Nein, er glich ihm. Eine Verwechslung war völlig ausgeschlossen. Dann begann das Fest. Die Kellnerei ist dem Schauspiel nahe. Ich sause, fliege und säusle durch die Nacht, freundlich und zugewandt, dazu Musik und Tanz. Es sind die ersten geschäftigen Stunden des Abends, die im Rausch vergehen und von denen nur ein vages Gefühl bleibt, das zu beschreiben Kitsch ist. Meine Aufmerksamkeit gilt dann nur bestimmten Fixpunkten, die Lage des Bestecks neben den Tellern, die Fülle der Gläser, die akkurat gezogenen Tischdecken, die zeitliche Abfolge der Mahlzeiten, dazu meine eleganten Bewegungen, mein freundlich zuvorkommendes Wesen, Kellnerei ist Tanz. Sie folgt einer bestimmten Choreografie, und wenn wir alle so durch den Raum sprudeln, spüre ich die Mädchen an den anderen Tischen. Göni, Bettina, Margaret, Esma, Jade, Marsha, Agnieszka, Maja, Rosa, ich spüre sie alle, jede einzelne, während ich die Sektflaschenkorken öffne, die rotzigen Taschentücher der Kinder einsammle, das dreckige Geschirr in die Spülküche trage und auch dort. Sascha, Ronny, Abdul, Hakim, Bao, wir alle. Alle gehören zusammen, zu einem großen Ganzen. Als wären wir durch ein mechanisches Pendelwerk verbunden, drehen sich die Ketten und Zahnräder gleich einer Uhr, die man nur aufzuziehen braucht, und das Schlagwerk tut seinen Dienst, Sekunden, Minuten und Stunden als große, unbeirrbare Einheit, deren Oberfläche das leuchtende, bunte Fest ist. So sind wir alle verbunden, und sicher ist, dass es ohne uns das Fest nicht gäbe. Doch was wären wir ohne das Fest? Die 420 wichtigsten Gäste der Hochzeit waren in einem großen Festsaal untergebracht. Die übrigen 580 wurden in unterschiedlichen Sälen, Räumen, manche in kleinen Kammern bewirtet. Ich war im großen Festsaal eingeteilt. Hier saßen Aufsichtsräte und Insolvenzverwalterinnen, Politikerinnen und Berater. Sie waren alle liebenswürdig, nur ihre Kinder schrien ständig, weil sie von irgendetwas zu viel hatten. »Es ist einfach alles ein bisschen viel«, erklärte mir ein Aufsichtsrat, der seinen schreienden Sohn auf der Terrasse schaukelte. »Natürlich«, sagte ich, »wollen Sie vielleicht einen Tee mit Schuss?« Der Aufsichtsrat wollte. Ich brachte ihn, und er sagte, »bleiben Sie doch einen Moment. Sehen Sie hier die Milchstraße? Mein Sohn wird sie nicht mehr sehen.« Drinnen mussten die Dessertteller abgeräumt werden. Etwas Tröstliches fiel mir ein, ich sollte etwas Tröstliches sagen. Also zeigte ich auf die hell erleuchtete Straße, die sich am gegenüberliegenden Elbufer durch die nächtliche Stadt schlängelte. »Die wird er noch sehen können«, sagte ich aufmunternd und ging zurück in den Saal. Dort sah ich Göni, sie war in der Kulturinsel eingeteilt. Gerade jetzt bewirtete sie eine Autorin, die jünger aussah als wir. Sie war die Stimme unserer Generation, das wusste ich aus dem Memory. Gerade jetzt war sie offenbar in eine wichtige Diskussion vertieft, sie bemerkte nicht, dass Göni den Wein auf den Tisch stellte. Ich hätte gern gewusst, ob der Bräutigam Göni bereits erkannt hatte. Die Big Band verteilte sich für den Hochzeitstanz im Raum, in allen Ecken verstanden verstimmte Musiker. Ich räumte die letzten Dessertteller ab und ging in die Küche, um einen Resteteller zusammenzustellen. Es hatte Hirsch und Hase gegeben und der Chefkoch war gerade dabei, das Knochenmark aus dem Geweih zu zutschen, denn das, darauf schwor er, verlängert das Leben. Ich half die Knödel, Rotkraut, Braten und Würste auf einen Teller und verrührte das Ganze in brauner Soße. Ich war dem Brautpaar dankbar, dass er sich für ein konventionelles Essen entschieden hatte, und wünschte dem Chefkoch frohe Weihnachten. Er hob kraftlos einen Finger. Sein Gesicht war vom Zutschen ganz blau. Ich klärte ihn über die Gefahren einer Hypoxie auf. Alles Dinge, die ich nur weiß, weil Mutter anämische Phasen hat. Der Braten war hervorragend. Im Radio lief Billy Bossa Nova. Draußen fiel Schnee. Ich werde nie verstehen, warum Menschen im Winter heiraten. »Das kommt ganz darauf an, ob man Tüll tragen will«, entgegnete das Mädchen, dem beim Sektempfang das Tablett aus der Hand gerutscht war und das deshalb jetzt den Ofen putzen musste. Sie machte eine ausufernde Geste, die an ihrer Nase endete. Der Chefkoch schien sie verstanden zu haben. Er schniefte. Seine Gesichtsfarbe verbesserte sich augenblicklich. »Außerdem kann man damit ja nicht rechnen, dass im Dezember noch Schnee fällt«, fuhr das Mädchen im Ofen fort. Dann fing sie von Igeln an. Weil sie im warmen November verfrüht aus ihrem Winterschlaf erwacht wären, würden sie jetzt alle im Schnee erfrieren. Ich erwiderte nichts. Ich wollte nie gern mit Menschen zu tun haben, die kurz vor der Kündigung stehen. Sie standen auf der Terrasse, als ich aus der Küche kam. Ich wollte an ihnen vorbeihuschen, aber ich sah ja, dass Thomas bei ihnen stand. »Ob ich nicht dieser die elektroakustische Komposition studiere?«, fragte ein Politiker, der genau das schon vor einer Stunde von mir hatte wissen wollen. »Ja«, sagte ich, »wollen Sie einen Tee mit Schuss?« Er lachte und sagte, »rauch doch eine mit uns.« Thomas sah mich eindringlich an. So standen wir und rauchten. Gerade sprachen sie über das Thema Natur und Klima. Eine Insolvenzverwalterin schwärmte für Wildgänse, eine andere für frische Luft. Ich nahm mir vor, vom Rauschen der Blätter im Wind zu sprechen, wenn ich an die Reihe käme. Doch dann sprach ein Politiker dazwischen. Er erzählte, dass er auf seinem Balkon eine Kompostkiste voller Würmer habe, weil er es satt sei, Erde mit Plastiksäcken beim Baumarkt zu kaufen. Nun war ich an der Reihe und ich dachte, dass ich jetzt an das Würmer auf dem Balkon-Thema anknüpfen müsste und erzählte von Bettwanzen. Wir hatten früher nämlich jahrelang Bettwanzen und zwar nicht nur auf dem Balkon, sondern in der ganzen Wohnung. Die kriegt man ja schwer raus, die Bettwanzen. Die kriechen in alle möglichen Ritzen, in die kleinsten Winkel kriechen die und sie leben mindestens 40 Tage ohne Blut zu saugen, viel länger als Läuse zum Beispiel. Läuse sterben schon nach 48 Stunden ohne menschliches Blut. Um Bettwanzen zu töten, muss man die Wohnung für mindestens 40 Tage verlassen oder sie 7 Tage lang auf mindestens 75 Grad heizen. Und das geht nur mit einem Heizlüfter. Und der Heizlüfter funktioniert nur mit Starkstrom und der liegt ja immer unten im Keller und also braucht man ein Starkstromkabel, das vom Keller in die Wohnung führt und das heißt, dass man die Wohnungstür einen Spalt breit offen lassen muss für das Starkstromkabel. Das ist natürlich blöd, wenn man die Wohnungstür offen lassen muss. Und wenn meine Mutter arbeiten war? Dann gab sie mir immer schulfrei und dann saß ich mit dem Pfefferspray hinter der angelehnten Wohnungstür, durch die das Starkstromkabel vom Keller zum Heizlüfter führte, um die Bettwanzen zu überhitzen. Und das war, sage ich, ja auch schade fürs Klima. Ich meine, da hat mir Putin ganz schön die Kröten in den Arsch geblasen. Das sagte ich, weil ich das Gefühl hatte, dass mich alle merkwürdig ansahen. Und weil sie mich immer noch so ansahen und Thomas wieder seine Punkte am Hals hatte, sagte ich, Entschuldigung, das tut mir leid. Ich weiß nie, woran ich mich orientieren soll. Wie viele Minuten Redezeit stehen mir denn eigentlich zu? Den Spind könnten wir nächste Woche noch räumen, erklärte mir das Mädchen aus dem Ofen. In der Spülküche, tröstete mich Göni, in der Spülküche ist immer mal ein Platz frei. Sie hatte ihren Tisch verlassen, als sie gehört hatte, was passiert war. Jetzt stand sie mit mir auf dem Hof, zog sich die Kapuze über den Kopf. Wer kümmert sich denn um deine Gäste? Fragte ich. Gleich, sagte sie, gleich. So standen wir. Die Musik der Big Band wehnte zu uns herüber, Last Christmas I gave you my heart, und doch war es unheimlich still, weil der Schnee jeden Ton verschluckte. Das Taxi fuhr ein. Wie viel die Fahrt kosten würde, wollte ich wissen, dabei war der Taxifahrer ja schon aufs Schloss gefahren. Ich sagte, dass es das erste Mal sei, dass ich mit dem Taxi nach Hause fahre, dass das sonst nicht meine Art wäre, sich von Fremden durch die Gegend kutschieren zu lassen. Er fragte, ob es mich störe, wenn er das Radio anmache. Göni wurde mit jedem Meter, den wir uns entfernten, kleiner. Jetzt ist das Rechteck aus Wolken verschwunden. Das kalte Blau kommt raus. Das Handy summt und summt. Aber was soll ich Mutter sagen? Du, die Rechnungen kann ich dir nicht bezahlen. Mir ist gekündigt worden. Ja, auf dem Schloss, in dem Opa im Kindergarten war. Ja, genau, oben auf dem Elbhang, wo man so schön über die Stadt sehen kann, über die Wiesen, wo man nie weiß, ob das Schlachtfelder sind oder Gräber. Nein, das ist nicht rückgängig zu machen. Ja, ich finde was anderes. Bitte tu dir nicht weh. Wenn du dir weh tust, tust du auch mir weh. Tu mir bitte nicht weh. Das Handy unter dem Kissen klingelt und nun klingelt es auch an der Tür. Sind denn alle verrückt geworden? Es ist Weihnachten. Ich will auf dem Bett liegen. Der Tag soll nicht mehr sein als ein weißes Licht hinter einem Vorhang. Nie mehr will ich mit dem Tag zu tun haben, geht es mir durch den Kopf. Nie mehr will ich am Tag sein. Es ist nicht persönlich gemeint, hat Thomas gesagt. Vielleicht hat es einfach nicht gepasst mit uns. Vielleicht ist es an der Zeit, sich zu trennen. Möglicherweise gibt es ja ein System, das besser geeignet ist für dich als wir. Du wirst es herausfinden. Du weißt ja selbst, was in unseren Arbeitsverträgen steht. Wir wollen uns auf unser Gegenüber verlassen können. Das verstehst du doch sicher. Wir müssen fair sein. Und fällt eine Tür ins Schloss, geht eine andere auf. Eine Zäsur ist immer auch eine Chance. Nur weil unser gemeinsamer Weg hier endet, heißt das nicht, dass unsere Zeit verloren war. Thomas klopfte mir sehr oft auf den Rücken. Jetzt schau doch bitte nicht so traurig. Du weißt doch, das halte ich nicht aus. Und ruf dir bitte heute ein Taxi. Ich mach mir sonst Sorgen. Und pass auf dich auf. Jetzt ist es ein Sturm geworden. Das Handy, die Klingel, jemand wirft Schneebälle gegen die Fenster. Wenn da Steine drin sind im Schnee, dann geht das Fensterglas kaputt. Weißt du, was das kostet? Schreie ich und bleibe liegen. Aber es kommt noch ein Schneeball und noch einer. Und mir wird Himmelangst. Ich stürme zum Fenster und reiße es auf. Unten steht Göni. Warum bist du nicht auf Arbeit? Schreie ich. Warum wirfst du Schneebälle gegen mein Fenster? Wenn da Steine drin sind im Schnee, dann geht das Fensterglas kaputt. Weißt du, was das kostet? Willst du wissen, was der Bräutigam zu mir gesagt hat? Ruft sie zu mir hoch. Nein, rufe ich hinunter. Geh arbeiten. Ich hab gekündigt, ruft Göni. Machst du mal auf? Warum hast du gekündigt? Rufe ich und jetzt tobe ich wirklich, denn wie dumm kann man sein? Weil Thomas ein Unmensch ist, ruft sie hinauf. Ist eh klar. Bist du blöde? Rufe ich hinunter. Das hilft doch niemandem. Du bist arbeitslos und Thomas macht einfach weiter. Natürlich hilft es, ruft Göni. Dir hilft es. Du bist nicht allein. Die anderen kündigen auch. Bettina, Margaret, Esma, Sascha, Ronny, Abdul. Die Veranstaltung heute auf dem Schloss fällt aus, weil Thomas keine Leute mehr hat. Können wir bei dir feiern? Nun mach doch mal auf. Mir ist kalt. Ich hab Kaffee dabei und Reste essen vom Schloss. Du magst Rotkraut? Ich hab Rotkraut. Ich hab auch Schoki, Orangensaft und eine Christbaumkugel. So steht Göni auf der Straße und schwenkt eine Christbaumkugel. Und wieder beginnt es zu schneien. Kleine, sanfte Flocken.
Das war Charlotte Gneuß mit ihrer exklusiv für den DLF geschriebenen Weihnachtsgeschichte Tüll. Charlotte Gneuß' Debütroman Gittersee ist in diesem Herbst erschienen bei S. Fischer Frankfurt, 240 Seiten, 22 Euro. Mehr Literatur gibt es am Morgen wieder ab 16.10 Uhr im Büchermarkt. Doch zuvor kommen nach den nun folgenden Nachrichten die Querköpfe. Am Mikrofon verabschiedet sich von Ihnen Jan Drees.